Guten Morgen. Ein toller Gottesdienst haben wir. Könnt ihr das bestätigen? Na, ein paar Leute, immerhin. Aber ich werde jetzt zeigen, wie die anderen Gottesdienste laufen. In Jesu Zeit hat der Gottesdienst anders ausgesehen, als wir ihn heute haben. Wir versuchen uns zu versetzen, mal ein paar tausend Jahre zurück. Irgendwann und irgendwo hat er angefangen und irgendwann hat er aufgehört. Angefangen hat er, wenn der Prediger mit seinem Team da war. Aufgehört hat er, wenn der Prediger mit seinem Team weg war. Wollen wir auch solche Gottesdienste haben? Das sind die Mitarbeiter. Wollen wir auch solche Gottesdienste haben? Ist das ein biblischer Gottesdienst? Wie war der Ablauf von dem Gottesdienst? Wie viele Lieder, Ricarda, haben Sie gesungen vor der Predigt und wie viel nach der Predigt? Wann gab es einen Altarruf? Wann wurde für Neubekehrte gebetet? Wann wurde für Kranke gebetet? Wo oder vor oder nach dem Gottesdienst haben die das gemacht? Wann wurde bekannt gegeben, wo und wann der nächste Gottesdienst ist? Wer hat die Leute eingeladen zu solch einer Veranstaltung? Wie lange hat das alles gedauert? Habt ihr mal darüber nachgedacht? Schon. Bei einem Gottesdienst, wo ich war, hat es 4 Stunden gedauert. Und erst dann kam ich mit der Predigt dran. Nach 4 Stunden. Die waren alle entspannt, nur ich nicht. Die Ordner, Achim, hatten damals sehr viel zu tun. Sie mussten für Ordnung sorgen. Ich bin Gott dankbar für unsere Ordner und für ihren Dienst. Eine kranke Frau, die an der Blutung litt, durfte nicht an einem Heilungsgottesdienst teilnehmen. Also musste sie kreativ sein, um Jesus zu begegnen. Zwischen den Predigten oder zwischen zwei Orten hat sie versucht, Jesu Kleid zu berühren. An einem Gottesdienst, wo Jesus war, ging es nicht mehr rein und raus. Also haben sie das Dach abgedeckt und den Kranken von oben runtergelassen. Die Ordner haben auf die Türen aufgepasst und nicht auf die Decke oder das Dach. Überlastung, Stress und Unruhe waren an der Tagesordnung. Nur einer hatte tiefen Frieden und tiefe Liebe zu den Schwachen und Kranken. Immer und immer wieder geschah etwas Neues. Einer ruft: Herr, hilf mir. Der andere: Herr, hilf meine Tochter. wieder ein anderer, mein Sohn ist krank. Feuerwehr und Krankenwagen bringen laufend Menschen mit verschiedenen Krankheiten. Plötzlich kam das Beerdigungsinstitut und berichtet Jesus, dass Lazarus gestorben ist. Aber es gab auch die anderen, die sogenannten Friedensstörer. Dämonen schrien, weil sie Besessene verlassen mussten. Die anderen riefen: Mit welcher Vollmacht tust du das, Jesus? Plötzlich kam die Familie auch zum Gottesdienst und die Ordner sagten zu Jesus: Du hast Besuch? Deine Familie ist da draußen. Die warten, dass du rauskommst. Aber er predigte weiter. Wollen wir solchen Gottesdiensten haben? Aber warte mal, ich bin noch nicht fertig. Die Krönung kommt noch. Die Sache spitzte sich total zu, als die Kinder auch noch anfingen zu stören. Sie wollten auch während des Gottesdienstes zu Jesus kommen. Die Mütter waren nicht mehr bereit, mit den Kindern zu Hause zu sein. Martha zu sein, an der Herd. Sie wollten auch Maria sein, zu Jesu Füße zu sitzen und sein Wort bremsen. Sie wollten auch zu Jesus, haben vielleicht das Lied von Herbert Grönemeyer Kinder an die Macht gesungen. Die Ordner waren überlastet, aber zum Glück kamen die großen Apostel ihnen zu Hilfe. Die Leibgarde Jesu. Es lief trotzdem nicht gut. Jetzt muss ich sogar Jesus einschalten. Wenn Jesus in Aktion ist, dann ändert sich alles, aber ganz radikal. Gott hat alles im Griff. Ihn stören nicht die Schreie von Kranken und Kindern. Im Gegenteil, er freut sich, dass die zu ihm kommen. Er wartet schon auf sie. Auch du darfst zu Jesus zu kommen. Egal, was die anderen machen, du darfst auf dem direkten Weg zu Jesus kommen. Auch auf dich wartet der Herr. Die Jünger haben gedacht, eine gute Tat zu tun, indem sie die Kinder fern von Jesus halten. Jesus denkt anders. Die guten Taten sind die, wenn wir zu Jesus kommen. Die Jünger Jesu konnten nicht viel bei Pharisäer, Sadduzäer und hohen Priester ausrichten, aber jetzt, bei den Kindern, haben sie ihre Stärke demonstriert. Jetzt ist Schluss. Ordnung muss sein. Jetzt reicht es aber. Lass Jesus in Ruhe predigen. Jesus hat Wichtigeres zu tun, als sich mit euch Kindern zu beschäftigen. Manchmal denken wir, dass wir in Gottes Wille handeln. Aber wir denken und handeln fleischlich, nicht im Geiste, und sehr oft irren wir uns. Wir lesen in Markus Evangelium, Kapitel 10, Verse 13 bis 16. Und sie brachten Kinder zu ihm, also zu Jesus, damit er sie anrührte. Die Jünger aber fuhren sie an. Als aber Jesus es sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen, wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht aufnimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Und er nahm sie in seine Arme, legte die Hände auf sie und segnete sie. Als Jesus sah, was die Jünger taten, hatte er seine Predigt sofort unterbrochen. Und hier ist mild ausgedrückt, unwillig. Das Griechisch akanakteo bedeutet sehr bekümmert sein, sehr unwillig sein oder werden, sehr erregt sein, zornig sein oder werden, sich sehr ärgern. Das steht in diesem Wort unwillig. Jesus war und ist immer Herr der Lage. Auch Kinder gehören in den Gottesdienst. Es müssen kindergerechte Gottesdienste sein. Das ist richtig. Und wir versuchen es so anzubieten bei uns in der Gemeinde. Vielen Dank, Maria. Und die anderen, die auch gemacht haben, und auch an die, die auch machen werden. Es ist gut, dass wir in Kinder investieren. Was sagt uns dieser Text? Sie brachten die Kinder zu Jesus. Das Wichtigste, was du deinem Kind tun kannst, ist es, zu Jesus zu bringen. Hier redet die Bibel nicht von Taufe, sondern Kinder zu Jesus bringen. Wir in dieser Gemeinde praktizieren das auch so. Wir bringen unsere Kinder zu Jesus und bitten ihn um Schutz, Führung und Weisheit. Wir machen das, weil das, was Jesus getan hat. Er hat sie gesegnet. Und genau das machen wir auch. Wir segnen unsere Kinder. Segen Gottes in unserem Leben ist sehr wichtig. Aber was beinhaltet alles das Wort Segen? Ja, Segen wirklich bedeutet. Mit heilvoller Kraft ausstatten, dass dir alles gelingt, heilvolle Kraft wünschen, Friede soll in dir herrschen, Anteil an göttlicher Kraft oder Gnade bekommen, von jemandem gut sprechen, jemanden loben, preisen, die Förderung von Glück und Gedeihen oder die Zusicherung von Schutz und Bewahrung. In weiterem Sinne und davon abgeleitet wird das Wort Segen auch verwendet, um Freude zu haben. Habt ihr euch das gemerkt? Ihr habt bestimmt das schon gewusst, ich nicht. Nächster Sonntag wird die Kirche überfüllt sein, weil jeder sich segnen lassen will und bringt hunderte andere Kinder und Erwachsene mit. Genau das, was ich vorgelesen habe, was Segen ist, ich denke, dass jeder das haben möchte. Und genau das wollen wir auch für die anderen tun. Liebe Erwachsene, wir freuen uns über jedes Kind, das bei uns ist. Das ist ein Segen Gottes an die Gemeinde. Wir können viel von Kindern lernen. Wir Erwachsenen haben mehr Wissen und deswegen sind wir auch kompliziert geworden. Einer redet so kompliziert, keiner versteht ihn, also nicht nur Ausländer, benutzt irgendwelche Worte, wo du den Duden dabei haben musst. Und wenn du fragst, was hat er gesagt, was wollte er, dann sagst du, das habe ich nicht verstanden. Ich bin für Bildung und jeder soll sich nach seiner Möglichkeit so viel wie möglich bilden. Wenn mein Gott redet und ich sage dir, der ist sehr gebildet, dann verstehe ich jedes Wort und alles, was er mir sagen wollte. Wenn du einen Amtsbrief bekommst, dann brauchst du 10 Personen, damit sie dir helfen zu verstehen, was sie wollen. So einen Brief habe ich einmal bekommen und ich habe mich sehr gefreut. Ich bekomme Geld vom Staat. Und ich habe täglich geguckt auf mein Konto. Aber nach einer gewissen Zeit bekam ich von Amt einen Mahnbrief. Die wollten Geld von mir. Aber so habe ich das irgendwie verstanden. Kinder sind einfach, sie sagen, was sie wollen und haben feste Glauben, dass sie das Versprochene von den Eltern bekommen. Wenn sie Hunger haben, dann sagen sie es. Oder Baby sagen es durch, wie? Weinen. Und die Eltern haben verstanden und geben ihnen. Wenn die Eltern etwas versprechen, dann haben die Kinder feste Glauben, dass sie das bekommen. Wir haben den besten himmlischen Vater und Jesus Christus. Unsere geistlichen Eltern, können wir vielleicht doch etwas von den Kindern lernen? Der Herr hat uns nie enttäuscht. Wir lesen in der Bibel über seine Verheißung und dann geht es in unserem Gehirn los. Man muss wissen, wie das auf Griechisch oder Hebräisch heißt, dann müssen wir das genau übersetzen auf unsere Sprache. Moment mal, wie steht es in Urtext geschrieben? Das ist ganz wichtig. Bin ich hier in diesem Text, was ich gelesen habe und diese Verheißung, bin ich wirklich da gemeint? Und so entfernen wir uns immer weiter von der Botschaft. Und am Ende ist Gott noch schuld, dass ich das nicht bekomme. Kinder sind unkompliziert. So sind die Kinder. Können wir von Kindern doch etwas lernen? Ich denke ja. Wir haben alle etwas gemeinsam. Wir waren alle Kinder. Nun haben wir das vergessen. Wir brauchen uns nicht unbedingt benehmen jetzt wie Kinder. Lasst uns reife und erwachsene Menschen sein mit kindlichem Glauben. Wir alle sind Gottes Kinder. Wir wollen uns auch so benehmen, so einfach und kompliziert. Wir wollen Jesus Freude machen, indem wir immer zu ihm kommen. Die Bibel sagt, in Vers 16, er nahm die Kinder in seine Arme. Sie waren ihm so wichtig. Er hat sie so lieb gehabt. Vielleicht hat dich keiner in den Arm genommen. Vielleicht hat keiner dir gesagt, dass du ihm wichtig bist oder dass er dich liebt. Ich sage dir, du bist Kind Gottes, du bist Gottes Geschenk, du bist Gottes Freude. Für Jesus bist du sehr wertvoll und wichtig. So sehr hat er dich geliebt, dass er sein Leben für dich gegeben hat. Einen größeren Beweis gibt es nicht. Und er freut sich, mit dir Ewigkeit zusammen zu verbringen. Also, Jesus nahm die Kinder in seine Arme, legte die Hände auf sie und segnete sie. Und genau das wollen wir jetzt auch tun. Amen.